Und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz nach der Kabinettssitzung am Mittwoch. Ich begrüße dazu herzlich den Regierungssprecher Stefan Cornelius und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wir begrüßen wie oft am Mittwoch auch Gäste. Danke für das Interesse an der Bundespressekonferenz Ihnen. Es sind Hospitantinnen und Hospitanten aus einem Programm im Auswärtigen Amt. Ich hoffe, Sie haben heute zahlreiche Erkenntnisse. Herzlich willkommen. Und das sei auch noch vorab gesagt, sie hat es ausdrücklich gestattet. Frau Ungrath hat heute Geburtstag. Alles Gute und schön, dass Sie den Tag mit uns verbringen.
Ein Geburtstag meine ich.
Wir hatten eine Kabinettssitzung, damit haben Sie das Wort, Herr Kollege.
Ja, guten Tag, auch von mir. Das Kabinett hat heute eine Entscheidung getroffen, unter anderem, aber die möchte ich bekannt geben. Der Luftverkehr ist, wie Sie wissen, seit Jahren in einer sehr herausfordernden Lage in Deutschland. Das hat mit den hohen Gebühren, mit Abgaben, mit den Betriebskosten zu tun und hat Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit, vor allem im internationalen Vergleich. Deswegen hat die Bundesregierung heute gegengesteuert und die Rahmenbedingungen deutlich verbessert. Die Luftfahrtindustrie soll so als eine Schlüsselbranche gestärkt werden. Das Kabinett hat heute beschlossen, die Steuersätze der Luftverkehrssteuer zum 1. Juli 2026 wieder auf das Niveau vor dem 1. Mai 2024 zu senken. Das bedeutet konkret, die Steuersätze für Kurz-, Mittel- und Langstrecken werden zwischen 2,50 Euro und 11,40 Euro je Fluggast gesenkt. Die Bundesregierung setzt mit der Steuersenkung eine Maßnahme aus dem Koalitionsvertrag um, damit der Luftverkehrsstandort Deutschland wieder wettbewerbsfähig wird. Sie wissen, dass 1,5 Millionen Arbeitsplätze hierzulande direkt oder indirekt an der Luftfahrt hängen. Es ist also essentiell für Deutschland, dass wir hier wirtschaftliche Stärke und unsere Exportkraft mit der internationalen Vernetzung verbinden. Ich habe außerdem noch eine kleine Information. Der Bundesnachrichtendienst ist heute am 1. April 70 Jahre alt geworden. Der BND sorgt seit 70 Jahren dafür, dass die Bundesregierung in Sachen Außen- und Sicherheitspolitik einen Wissensvorsprung erhält und sehr informiert Entscheidungen treffen kann. Die Arbeit des BND ist aus Sicht der Bundesregierung unverzichtbar, vor allem angesichts der momentanen Sicherheitslage. Wir schauen nun nach vorne. Der BND muss sich weiterentwickeln. Die Erwartungen an ihn sind und bleiben hoch. Die Bundesregierung arbeitet deswegen an verbesserten finanziellen, technischen und auch vor allem rechtlichen Rahmenbedingungen für die Nachrichtendienste des Bundes. Heute aber ist der Zeitpunkt, dem BND und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzlich zu gratulieren zu diesem 70. Geburtstag. So, das war von mir aus.
Vielen Dank. Dann, wir haben auch noch eine Reiseankündigung aus dem Gesundheitsministerium. Vielleicht nehmen wir die gleich noch dazu und machen dann zu den drei Themen erstmal die.
Gerne, vielen Dank. Ich würde gerne darüber informieren, dass Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen am kommenden Dienstag und Mittwoch in Lyon sein wird. Dort findet ein One Health Summit statt auf Einladung des französischen Präsidenten. Sie wird dort vor Ort in Vertretung des Bundeskanzlers für die Bundesregierung teilnehmen. Es geht insbesondere um die globale Gesundheitssicherheit, um Antibiotikaresistenzen. Es werden auch bilaterale Gespräche stattfinden. Genau, und da freuen wir uns auf einen sehr konstruktiven Austausch. Vielen Dank.
Dann schaue ich mal in die Runde, ob es dazu Fragen gibt. Herr Lange hat eine Frage zum Kabinett.
Ja, zur Luftverkehrssteuer vielleicht ans Finanzministerium. Herr Harmsen, in der Pressemitteilung steht, es sei Ihrem Ministerium wichtig, dass die Senkung an die Kunden weitergegeben wird. Gibt es da handfeste Verabredungen mit der Branche oder ein Druckmittel im Gesetz oder ist das erstmal nur ein frommer Wunsch? Danke.
Also ich würde das Wording frommer Wunsch nicht verwenden, aber in der Tat ist das unsere Hoffnung in Verbindung mit der Luftverkehrssteuer. Aber konkrete Anfasser kann ich Ihnen jetzt nicht nennen.
Frau Sittler?
Gibt es denn, Herr Harmsen, die Sorge, dass diese Maßnahme, die jetzt beschlossen wurde, dann doch auch verpuffen könnte angesichts der insgesamt größeren noch Belastungen innerhalb der Flugverkehrsbranche und der Kundinnen und Kunden?
Also der Regierungssprecher, Herr Cornelius, hat ja klar gesagt, was die Zielrichtung dieser Senkung ist, was auch der Anlass war für diese Maßnahme, auf die sich die Bundesregierung verständigt hat. Natürlich muss man jetzt abwarten, auch wie sich die Gesamtlage weiterentwickelt.
Herr Jung?
Ja, dazu ans Umweltministerium, weil Kritiker ja von einem fatalen Signal sprechen, da Flugverkehr ja vermieden werden soll angesichts von Klimaschutz. Wie bewertet das Umweltministerium aus Sicht des Klimaschutzes diese Maßnahme?
Jetzt ist es an.
Vorwegschicken möchte ich, dass die Absenkung der Luftverkehrssteuer ja eine Maßnahme aus dem Koalitionsvertrag ist und eine Vereinbarung. Und das ist natürlich auch für uns eine Arbeitsgrundlage, die gilt. Im Übrigen hatte der Kollege Fichtner ja auch am 16. März sich zum Thema Energiepreise und in dem Kontext ist diese Maßnahme ja jetzt auch aktuell zu sehen, geäußert, dass wir, dass es uns darum geht, Klimaschutz so zu gestalten, dass er eine nachhaltige Wirkung hat. Das heißt, es muss eine maßvolle Wirkung sein, muss Menschen den Umstieg ermöglichen. Aktuelle zusätzliche Belastungen durch Energiepreissteigerungen stellen sehr viele Menschen vor Schwierigkeiten. Das muss man jetzt mal aktuell sagen. Und insofern ist unser Ansatz der, auch in der aktuellen Situation sehen wir das als hilfreich an, dass man Menschen beim Umstieg unterstützt. Sie kennen unser E-Auto-Förderprogramm beispielsweise. Und insofern ist unsere grundsätzliche Position, Menschen in einer schwierigen Situation weiterhin beim Klimaschutz zu unterstützen. In diesem speziellen Fall muss man jetzt aus Klimaschutz sich auch dann ansehen, ob es durch diese Maßnahme, welche Wirkung sich tatsächlich bei der Zunahme, ob es überhaupt zu einer nennenswerten Zunahme jetzt von Flügen kommt oder ob man da eigentlich auf, in dem Korridor bleibt, der vor Beginn der Lage im Iran gegeben war.
Nachfrage?
Ja, aber diese Maßnahme soll ja jetzt die Flugkonzerne unterstützen. Und der Eindruck ist ja, dass die Bundesregierung den Flugverkehr fördern möchte, obwohl es ja angesichts des Klimaschutzes runtergehen soll damit.
Darf ich vielleicht darauf antworten, weil es eher die Frage zum Gesetz allgemein ist. Das ist nicht der Plan dieser Steuersenkung. Diese Steuersenkung dient der Entlastung der Verbraucher. Sie ist im Koalitionsvertrag verabschiedet worden und vereinbart worden. Sie wird jetzt umgesetzt. Sie ist mit dem Klimaschutz vereinbar. Sie rüttelt auch nicht an den Klimaschutzzielen. Sie erinnern sich, dass wir letzte Woche das Klimaschutzprogramm 2026 verabschiedet haben. Das steht nicht im Widerspruch. Es geht um die Wettbewerbsfähigkeit, die sich im internationalen Rahmen deutlich verschlechtert hat.
Zu dem Thema habe ich jetzt noch Herrn Steinkohl, Frau Lacerda und Sie auch noch. Alles klar, Herr Steinkohl?
Ja, ans Finanzministerium. Mit welchen Mindereinnahmen, Steuermindereinnahmen rechnen Sie denn durch diese Steuersenkung?
Wir rechnen momentan mit einem Betrag im mittleren dreistelligen Millionenbereich pro Jahr.
Und wenn ich nachfragen darf, wer trägt den? Ist das zulasten des Bundes oder auch zulasten anderer?
Also die Vereinbarung im Koalitionsausschuss, und das sieht das Gesetz auch vor, war, dass dieser Betrag im Haushalt des Bundesverkehrsministeriums erwirtschaftet wird.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Frau Lacerda?
Ja, vielen Dank. Herr Cornelius, Sie haben erwähnt, dass dieses Vorhaben im Koalitionsvertrag festgeankert ist. Wie lässt sich das dann vereinbaren, die Menschen auf die Schiene bringen zu wollen? ist es jetzt ein TO-Punkt, was jetzt hinten stecken muss, stehen muss, oder wie lässt sich das vereinbaren?
Ich finde das etwas zu grob jetzt gefasst. Das ist ja kein Widerspruch. Deutschland ist ein großes Land, ein sehr mobiles Land. Die Leute fliegen, sie fahren mit der Eisenbahn. Sie fahren mit dem Auto, sie fahren Fahrrad, und diese Mobilität muss so gestaltet sein, dass sie wettbewerbsfähig ist und dass sie dem Land in seiner Wettbewerbsfähigkeit auch dient.
Aber sehen Sie nicht den Zusammenhang, dass wenn die Flüge teurer sind, dass die Menschen eher auf die Schiene umsteigen?
Nicht zwingend, weil nicht alle Flüge mit der Schiene oder Flugziele mit der Schiene zu erreichen sind.
Und der Kollege, dessen Namen ich nicht weiß?
Ja, André Holz mit Deutsche Welle, Lateinamerika. Zu den Kosten nochmal. Da sind in der Presse war die Rede von 350 Millionen. Ist das noch aktuell? Und die Gegenfinanzierung, Sie haben gesagt, dass im Rahmen des Ministeriums Arbeit, gibt es eine Gegenfinanzierung oder bleiben so als Kosten, also Mindereinnahmen halt? Danke.
Also, ne, wenn wir Mindereinnahmen haben, müssen die erwirtschaftet werden an anderer Stelle. Und das ist die Aufgabe, vor der wir jetzt stehen. Sie wissen, dass das Haushaltsaufstellungsverfahren läuft. Da kann ich jetzt zum aktuellen Stand auch keine Zwischennachrichten geben oder so. Aber das ist das Verfahren. Und zu Ihrer ersten Frage wiederhole ich gern nochmal. Wir gehen von Steuermindereinnahmen in mittlerer dreistelliger Millionenhöhe aus pro Jahr.
Herr Steinkohl, auch nochmal dazu.
Ich würde ganz gern von der Luft auf den Boden zurückkommen, aber bei Steuern und Energiepreisen bleiben. Stimmt es denn, dass es Überlegungen gibt, wegen der hohen Benzinpreise, Spritpreise, die Kfz-Steuer den Kfz-Steuerzahlern als Prämie teilweise wieder zurückzugeben?
Also Sie wissen ja, dass wir im Bereich der Energiekosten schon eine ganze Reihe von Maßnahmen beschlossen haben. Ich möchte auch aus Zeitgründen jetzt hier nicht alle einzeln nochmal aufklären. Klar ist, und das haben wir hier auch mehrfach betont, dass die Bundesregierung insgesamt und das BMF auch im Speziellen die Lage weiter im Blick haben und handlungsbereit sind, um, wenn es notwendig ist, diejenigen zu entlasten, die am stärksten von der aktuellen Lage betroffen sind. Ich bitte aber um Verständnis, dass ich mich zu einzelnen möglichen Maßnahmen jetzt von hier aus nicht äußern werde.
Dann würde ich gern das Thema wechseln. Aktiv aufgerufen war noch das Thema BND. Gibt es dazu Fragen? Herr Rinke, dann Herr Steiner.
Herr Cornelius, ich hätte ganz gerne beim Thema BND nachgefragt. Sie haben ja die gewünschte Stärkung eben erwähnt. Es ist ja ein Gesetzentwurf in Arbeit. Können Sie sagen, wie der Stand da ist? Ist der mittlerweile in die Ressortabstimmung gegangen?
Nein, die Ressortabstimmung wurde noch nicht eingeleitet. Das Gesetz befindet sich in der Vorabstimmung. Die Ressortabstimmung folgt danach, wie Sie wissen, über den genauen Zeitplan und das Stadium kann ich deswegen in diesem Augenblick keine Auskunft geben.
Wenn ich kurz nachfragen darf, aber das Ziel bleibt, dass es in diesem Jahr dann noch verabschiedet werden soll?
Es gibt ein inhaltliches Ziel, das zeitliche Ziel kann ich Ihnen jetzt nicht nennen, aber das inhaltliche Ziel ist Ihnen bekannt. Es geht darum, die Nachrichtendienste umfassend zu reformieren, vor allem das Recht der Nachrichtendienste, die nationale Souveränität und die operative Fähigkeit sollen gestärkt werden. Der BND muss leistungsfähiger werden und will leistungsfähiger werden, auch gerade im Zusammenspiel mit unseren europäischen Partnerdiensten. Und dazu müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden.
Herr Steiner.
Ja, 70 Jahre BND heißt immer auch 80 Jahre nach Gründung der Organisation Gehlen. Da würde ich dann doch ganz gerne wissen, ob das historische Learning, dass man sich in der Bundesrepublik nur einen Nachrichtendienst leistet als Nachrichtendienst, ohne aktive Auslandstätigkeit in anderer Form, in Form eines Geheimdienstes, ob dies nach wie vor weiterhin Bestand hat oder ob die weiteren geänderten Rahmenbedingungen aus Sicht des Bundeskanzlers auch eine Neuaufstellung des Bundesnachrichtendienstes in seiner Funktionsweise erfordern.
Ja, die Geschichte des BND ist sehr gut beschrieben, das wissen Sie. Also da gibt es eine sehr systematische historische Aufbereitung, die ist der Bundesregierung bewusst, ich glaube auch der Führung des BND. Und in dieser Tradition wird sich der BND auch weiter bewegen.
Die Frage war ja trotzdem etwas genauer gestellt, nämlich zur Frage, ob es eine Befugniserweiterung braucht, jenseits der Beschränkung auf nachrichtendienstliche Tätigkeiten im klassischen Sinne.
Da dieses Gesetz noch in der Vorabstimmung ist und nicht in der Ressortabstimmung, würde ich Sie schlicht darauf verweisen wollen, dass wir das dann besprechen, wenn es soweit ist.
Weitere Fragen dazu sehe ich. Herr Jung.
Eine Verständnisfrage, Cornelius. Wie soll sich denn der BND von Auslandsgeheimdiensten autokratischer Staaten unterscheiden?
Das ist jetzt eine breite Frage und ich mache jetzt keine Systemvergleiche. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich Auslandsgeheimdienste autokratischer Staaten nicht so gut kenne. Ich kenne die demokratisch verfassten Geheimdienstregeln bei uns und die kennen Sie auch. Und an denen wird sich auch im Lichte der Geschichte des BNDs der Dienst auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten orientieren.
Dann wechseln wir. Haben Sie dazu eine Nachfrage? Ich würde vielleicht gerne darauf verweisen, wir haben eine extrem lange Liste und vielleicht ist heute nicht der Tag für sehr grundsätzliche Fragen. Ist die Nachfrage zwingend, Herr Jung? Gut. Dann hatten wir noch aufgerufen die Reise der Gesundheitsministerin. Anderes Kabinettsthema. Dann Herr Steiner.
Ja, ich würde ganz gerne, ich vermute, das BMWE, es soll einen Ergebnisbericht zur Evaluation des Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetzes gegeben haben. Da würde ich dann doch ganz gerne wissen, was denn jetzt die Erkenntnis dieses Berichtes ist aus Sicht des BMWE, also die Aufteilung zwischen Mieter und Vermieter im Kern üblicherweise.
Ja, genau. Es gibt einen Evaluierungsbericht, der liegt jetzt dem Kabinett vor und wird dann dem Bundestag auch zugeleitet und ist dann sicherlich auch öffentlich. Hier geht es um die Prüfung der Effizienz, Anwendungssicherheit und Lenkungswirkung der CO2-Kostenaufteilung im Rahmen der Heizkostenabrechnung sowie eine statistische Erfassung der tatsächlichen Kostenverteilung. Es sind mehrere Prüfaufträge eingegangen. Ich kann Ihnen jetzt mal drei Prüfaufträge nennen, denen wir dann nachgehen bei einer weiteren Evaluierung des Aufteilungsgesetzes. Und zwar ist es die Anpassung der Stufung bei Wohngebieten. Der Rechtsrahmen beim Mieter, beim Brennstoffwechsel soll überprüft werden und die Stufeneinteilung bei Nichtwohngebäuden im Rahmen der EPBD.
Wenn ich nachfragen darf, warum gerade beim Brennstoffwechsel? Was ist dort die Problematik, die sich aus dem Bericht ergeben hat?
Genau, da würde ich auf den Bericht verweisen, würde ich jetzt noch nicht ins Detail gehen, weil der Bericht erst im Bundestag vorliegen muss und dann ist es dann erst im Detail öffentlich. Deswegen nur soweit erstmal, bitte.
Herr Rinke hatte auch noch eine Frage zum Kabinett.
Genau, Frage an Herrn Cornelius. Stimmt es, dass das Kabinett heute dem Wechsel von Herrn Kukis zu Morgan Stanley zugestimmt hat? Es gibt ja so Stillhalteregeln der Bundesregierung. Also hat die Bundesregierung das gebilligt? Vielleicht können Sie dann, falls das der Fall sein sollte, auch eine Begründung geben.
Ja, das ist richtig. Die Bundesregierung hat heute über die Karenzzeitanzeige, so nennt sich der Fachbegriff, von Herrn Bundesfinanzminister A.D. Kukis entschieden. Herr Kukis hatte der Bundesregierung entsprechend der gesetzlichen Karenzzeitvorschriften angezeigt, dass er eine Tätigkeit für die Bank Morgan Stanley in London aufzunehmen beabsichtigt. Die Bundesregierung hat die Aufnahme dieser Tätigkeit für die Dauer von 12 Monaten ab dem Ausscheiden von Herrn Kukis aus dem Amt untersagt. Sie können also zurückrechnen. Es wurde außerdem eine zweite Auflage verhängt, nämlich für 18 Monate ab Amtsende darf Herr Kukis weltweit keine Führungsaufgaben für Morgan Stanley wahrnehmen und insbesondere nicht in Deutschland und im EU-Geschäft der Bank tätig werden. Dies gilt dann, wenn Sie korrekt rechnen, bis November 2026. Die Bundesregierung oder das Kabinett ist mit dieser Entscheidung einer Empfehlung des unabhängigen Karenzzeitgremiums gefolgt. Dieses Karenzzeitgremium prüft die Anträge, wie Sie wissen, und die Entscheidung entspricht der ständigen Praxis in vergleichbaren Fällen.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Herr Jung, sollte das heißen, Sie haben auch noch eine Frage zum Kabinett? Dann bitte.
Nur ganz kurz, Herr Cornelius, war die Energieknappheit, Rationierungen, die wahrscheinlich auf die Europäer zukommen, Thema im Kabinett, wurde das diskutiert?
In der generellen Aussprache zur internationalen Lage, die ja jede Woche stattfindet, hat natürlich die Situation im Iran und alle damit verwandten Themen eine Rolle gespielt. Aber jetzt nicht über einen Stand hinaus, der nicht auch öffentlich diskutiert würde.
Das heißt, Maßnahmen für die Deutschen waren bisher jetzt noch kein Gesprächsthema?
Dann kommen wir zu, jetzt nochmal, die Reise der Gesundheitsministerin. Gibt es dazu Fragen? Das sehe ich nicht. Dann haben wir eine lange Liste von Themen. Am häufigsten genannt wurde mir die Debatte um die Rückkehr syrischer Flüchtlinge, das Thema NATO. Dann stehen auf der Liste unter anderem auch die Konjunkturprognose, die heute vorgestellt wurde, das Cannabisgesetz, Israel und Todesstrafe, eine Frage zum ÖPNV. Also kurz, es gibt eine lange Liste an Themen. Daher bitte ich um kurze Fragen und Antworten. Wir beginnen mit dem Thema Syrien, Rückkehr nach Syrien. Frau Seiram hat dazu eine Frage, oder wollen Sie damit starten?
Ich kann auch, da mich sehr, sehr viele Anfragen erreicht haben, ein paar prinzipielle Dinge dazu sagen. Vielleicht erledigt das schon einige der Fragen. Ich befürchte nicht. Aber lassen Sie mich trotzdem das mal ein bisschen einordnen, weil auch in der Debatte der letzten Tage ein bisschen der breitere Rahmen dieses Besuchs verloren gegangen ist. Der Besuch des syrischen Präsidenten fand in einer ausgesprochen guten Atmosphäre statt. Deutschland und Syrien wurde in diesem Besuch festgestellt in den Gesprächen. Deutschland und Syrien verbindet eine wirklich lange Geschichte, und die syrische Seite hat sich enorm dankbar gezeigt für die Hilfsbereitschaft der Deutschen, und beide Seiten haben festgestellt, dass gerade durch diese Situation im syrischen Bürgerkrieg eine sehr enge Bindung entstanden ist. Deutschland hat mit der Aufnahme von etwa 1 Million Bürgerkriegsflüchtlingen eine gewaltige Geste der Humanität gezeigt, die bis heute und hat bis heute einen sicheren Zufluchtsort für viele Syrerinnen und Syrer geboten. Dafür hat der Präsident gedankt, und der Bundeskanzler und der Präsident haben sich verständigt, einen umfassenden Plan zum Wiederaufbau Syriens und zur Rückkehr zu Stabilität und Sicherheit zu aktivieren. Die Bundesregierung unterstreicht, wie wichtig ihr ein stabiles Syrien ist, gerade in dieser kriegsgeplanten Region. Die Region kann ein Hort der Sicherheit sein. Syrien kann darin eine wichtige Rolle spielen, und das kann nur dann gelingen, wenn die Regierung auch in Syrien für Stabilität sorgt, für die unterschiedlichen Volksgruppen, für ethnische Gruppierungen, und wenn all diesen Bedingungen dort der entsprechende Raum gegeben wird. Aus diesem Grund hat die Bundesregierung mit der neuen syrischen Regierung einen Joint Plan of Action oder einen Aktionsplan verhandelt. Das ist ein umfassendes Dokument für den Wiederaufbau und für die Zusammenarbeit. Und auf dieser Basis, auf der Basis dieses Papiers, wird und muss die Rückkehr der syrischen Bürgerkriegsflüchtlinge möglich sein. Klar ist doch, dass nach Ende des Bürgerkriegs die Zeit der Rückkehr auch gekommen ist und der Schutzgrund erlischt. Das bedeutet, dass eine signifikante Zahl der Kriegsflüchtlinge in die Heimat zurückkehren wird. Alles andere setzt ein falsches Signal für die Konflikte auf der Welt und würde die Möglichkeiten Deutschlands auch überfordern. Die gesellschaftlichen Spannungen dürfen nicht ignoriert werden, und das Schutzrecht darf auch nicht missbraucht werden. In diesem Sinne verlief das Gespräch sehr einvernehmlich. Syrien hat ein großes Interesse an der Rückkehr seiner Staatsbürger, und Deutschland hat ein großes Interesse an der Entlastung und der geordneten Rückkehr dieser Menschen. Natürlich ist uns bewusst, dass es hier sich um eine sehr heterogene Gruppe handelt. Viele der Menschen sind inzwischen gut integriert, sie haben Arbeit gefunden, manche haben die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen oder erhalten. Es gibt aber auch eine große Zahl, die nicht integriert ist und auch keine Arbeit gefunden hat. Und es gibt natürlich auch eine Gruppe von Straftätern, die wir abschieben wollen. Wir haben diese Heterogenität besprochen, die ist uns sehr wohl bewusst, und wir werden ihr bei der Umsetzung des Aktionsplanes auch gerecht. All das ändert nichts an der Tatsache, dass sich also die syrische und die deutsche Seite einig sind, dass für eine signifikante Zahl der Kriegsflüchtlinge der Schutzgrund entfallen ist und die Rückkehr in die Heimat nun bevorsteht. Dabei tut es nichts zur Sache, wer welche Zahl in welchem Kontext genannt hat. Das ist die von Ihnen angesprochene Frage nach den 80%. Wichtig ist, dass Syrien ein Interesse an der Rückkehr hat, weil es die Menschen zum Ideenaustausch und zum Aufbau in der Heimat braucht. Und wichtig ist, dass Deutschland seiner Schutzpflicht nicht mehr nachkommen kann, wenn der Schutzgrund entfällt. Ich werde nun keine Textexegese betreiben, welche Worte der Kanzler und welche der Präsident gesagt hat. Das gehört sich nicht und befriedigt nur ein oberflächliches Interesse an einem Scheinkonflikt, der keiner ist. Denn wie gesagt, Deutschland und Syrien sind sich sehr einig darin, dass nach der enormen Kraftanstrengung des Schutzes von Kriegsflüchtlingen nun auch an einer gemeinsamen Zukunft gearbeitet werden muss. Und dafür gibt es eine vertragliche Grundlage, ein Abkommen. Und an diesem Abkommen wird nun gearbeitet.
Dann gibt es Fragen dazu. Sie haben es gerade, Frau Seyram.
Wie befürchtet, Herr Cornelius, haben wir denn auch Fragen? Sie haben jetzt diesen Plan genannt. Wird denn dieser Plan irgendetwas... Entschuldigung,
das ja, ich weiß das? Auch nicht, woran es liegt. Vielleicht können Sie es einmal kurz nach vorne...
Oder das hintere nehmen?
Das bekommt den immer nicht so gut. Okay. Ja, versuchen Sie es jetzt mal.
So, ich hoffe, es geht besser. Ich bin das, ne?
Elektrisch aufgeladen. Ich glaube, die Frage soll nicht gestellt werden.
Aber vielleicht können Sie uns noch mal erklären, es ist ja nicht so einfach, Menschen zurückzuführen. Das sieht man ja auch gerade bei den Straftätern. Da ist ja die Quote wirklich im einstelligen Bereich eher. Wie wollen Sie das denn bewerkstelligen, dass die tatsächliche Zurückführung in einer höheren Zahl gelingt? Und ist das arbeitsmarktrechtlich auch durchgeprüft, was das bedeutet eben für die Menschen, die hier im Arbeitsmarkt integriert sind?
Ich habe ja von der hohen Heterogenität der Gruppe gesprochen. Ich habe auch nicht von Zurückführung gesprochen, sondern von Rückkehr. Es geht darum, dass die Menschen zurückkehren können. Freiwillig. Es ist verständlich. Es wird eine hohe Zahl von Menschen geben, die in die Heimat zurückkehren wollen, aber auch sollen, weil erstens das syrische Interesse besteht, die Staatsbürgerinnen und Staatsbürger beim Wiederaufbau des Landes auch an der Seite zu haben, auch beizutragen. Und Deutschland hat das Interesse, Syrien dabei zu helfen. Wir schicken diese Leute nicht in ein Land, das nicht funktionsfähig ist. Es gibt eine umfassende Verabredung in diesem Joint Plan of Action, was den Wiederaufbau betrifft. Ich kann gerne ein paar Details nennen. Es geht um den Aufbau der Wasserversorgung in Hasaka, es geht Suwaida in Aleppo. Wir bauen Krankenhäuser wieder auf. Wir ermöglichen die Qualifizierung von Lehrkräften an Berufsschulen. Es gibt die Kooperation mit Unternehmen. Sie erinnern sich, dass beim Besuch des Präsidenten ein Unternehmer-Roundtable im Auswärtigen Amt stattfand. Es gibt konkrete erste Projekte, zum Beispiel mit Siemens Energy. Wir werden allein in diesem Jahr 200 Millionen Euro zur Verfügung stellen, damit Syrien diesen Aufbau dynamisieren kann. Und das ist eine ganz enge Kooperation. Deswegen geht es hier nicht um eine Zahl. Es geht um das Projekt als solches. Und wir dürfen das noch nicht unterschätzen. Das ist ein gewaltiges Projekt. Das ist uns völlig bewusst und ist auch die Heterogenität der Gruppe bewusst. Und deswegen mache ich jetzt auch keine Aussagen, wie welche Gruppe wo angesprochen wird. Ich glaube, es wird eine Dynamik sich entfalten in dem Moment, wo die Rahmenbedingungen stimmen, dass die Menschen auch in der Heimat wieder Fuß fassen wollen.
Wenn Sie mir versprechen, das Mikro hinter sich nicht zu arg nach vorne zu biegen, wollen Sie das vielleicht versuchen? Genau, aber vielleicht nicht ganz so sehr. Genau.
Sie können es nach vorne biegen oder sich nach hinten biegen.
Ich biege mich nach hinten, da streckt meine Yoga-Übung für heute auch noch gemacht. Sie hatten gesagt, es geht mir dann eben um die freiwillige Rückkehr. Wird es denn da einen finanziellen Anreiz geben? Ich glaube, jetzt zahlt man 1.000 Euro pro freiwilliger Rückkehr, so quasi als Starthilfe, wird man diesen Betrag eventuell, wird man den erhöhen?
Wir können momentan keine Aussagen in dieser Richtung machen. Wir werden aber die Bedingungen für die Rückkehr auch in Syrien so gestalten wollen, dass es nicht unattraktiv ist, auch zurückzukehren.
Auf der Liste dazu hatte ich noch Frau Naue, oder hat sich das erledigt?
Dankeschön. Ich habe eine Frage ans BMI. Der syrische Übergangspräsident hat ja am Montag auch den Innenminister getroffen. Gibt es da im Nachgang Informationen zu Ergebnissen, Vereinbarungen? Auch da sollte es ja um das Thema freiwillige Rückkehr gehen. Danke.
Genau, ich hatte mich ja am Montag schon vor dem Besuch unter dem Treffen geäußert zu den Themen. Die Themen, die ich da genannt hatte, die wurden auch besprochen. Es ging in dem Gespräch um Themen des Zivilbevölkerungsschutzes. Dazu hatten wir am Freitag in der Woche davor ja auch schon ein Treffen. Es ging um Fragen der Sicherheit, so wie der Regierungssprecher gerade auch ausgeführt hat, wollen wir beim Wiederaufbau unterstützen. Das betrifft beispielsweise auch Unterstützung in Fragen, also so organisatorische Fragen, Verwaltungsfragen im Bereich Sicherheit. Da haben wir ganz gute Erfahrungen im Bereich polizeiliche Aufbauhilfe im Ausland. Und es ging selbstverständlich auch um Fragen der Migration.
Herr Steinkohl.
Herr Cornelius, auch wenn Sie sagen, Sie wollen keine Exegese betreiben, aber es gibt ja doch den merkwürdigen Vorgang, dass es in der gemeinsamen Pressekonferenz zunächst so klang, als sei die Zahl 80% in 3 Jahren eine Aussage des Bundeskanzlers. Dann wurde hinterhergeschoben, nein, das sei eine Aussage des syrischen Präsidenten gewesen. Und der hat jetzt heute wiederum bei einer Veranstaltung in London erklärt, na, das sei etwas übertrieben, was der Kanzler da sage, sondern dass diese Fakten, diese Zahlen kämen von ihm. Also die Frage ist jetzt, Von wem kommen Sie denn eigentlich? Wer hat das in den Raum gestellt? Und wie kann man eigentlich auf 80% und 3 Jahre?
Also beide Seiten sind sich einig, das habe ich eben schon mal gesagt, dass eine signifikante Zahl von Bürgerkriegsflüchtlingen die Chance erhalten sollen, in die Heimat zurückzukehren. Dazu schaffen wir die Rahmenbedingungen. Und wie gesagt, eine Textexegese hilft uns jetzt hier nicht weiter. Wir haben, es gibt die öffentlich gemachten Statements, es gibt auch Aussagen, die nicht öffentlich gemacht wurden. Und in diesem Zusammenhang, auf diesen Zusammenhang möchte ich es jetzt beruhen lassen. Es ist wirklich der Grundkonsens, der hier gemeinsam war. Und vor allem wirft diese Debatte ein falsches Bild auf den Besuch, der in einem hohen, hohen Konsens stattfand und auch von der Erwartung der syrischen Seite geprägt war, dass Deutschland bei diesem Aufbau unterstützt und von der Erwartung Deutschlands geprägt war, dass wir hier Kooperation haben. Wir haben in früheren Fällen von hohen Zahlen von Bürgerkriegsflüchtlingen oder von Kriegsflüchtlingen auch die Situation gehabt, dass Deutschland seiner Schutzpflicht nachgekommen ist und es anschließend, ich verweise nur auf die Balkankriege, eine sehr fruchtbare Entwicklung gab zu beiderseitigem Wohl und Interesse, wo auch danach ein sehr lebendiger Austausch zwischen den unterschiedlichen Bevölkerungen stattgefunden hat. Und das ist ein Modell, das vorbildlich sein kann, auch für das, was mit Syrien geschehen kann.
Herr Rinke.
Herr Cornelius, ich hätte ganz gerne noch mal nachgefragt nach den deutschen Interessen bei diesem Thema. Jetzt sagen Arbeitsmarktforscher, also verschiedene Institute, IW und DIW, dass die Syrer eigentlich zu einem erheblichen Teil hier im deutschen Arbeitsmarkt in Sektoren tätig sind, bei denen es Personalmangel gibt. Deswegen nochmal die Frage, Sie haben jetzt beschrieben, was die syrischen Interessen sind. Gibt es nicht auch deutsche Interessen, die zu beachten sind? Und würde das nicht dazu führen, dass man eher Interesse daran hat, dass eine geringere Zahl von Syrern in ihre Heimat zurückkehrt?
Ich habe das ja auch gesagt, es gibt eine sehr heterogene Situation in der großen Gruppe der Kriegsflüchtlinge. Sehr viele, die sich integriert haben, die Arbeit gefunden haben, die auch im deutschen Arbeitsmarkt einen ganz wertvollen Beitrag leisten. Und wir haben gesagt, dass wir in unseren Maßnahmen und mit dem, was wir mit der syrischen Regierung besprochen haben, diesen Unterschieden gerecht werden wollen. Und ich glaube, da kann sich jeder darauf verlassen, dass das gerecht und fair zugeht. Und sich da jetzt auf Zahlen festzulegen, wie viel Anteil welche Gruppe hat, davon würde ich momentan absehen.
Aber dann muss ich doch nochmal nachfragen, weil nun mal der Kanzler eine Zahl genannt hat. Dann läge aber doch wahrscheinlich die Zahl eher im Bereich von 20% als im Bereich von 80%.
Wie gesagt, ich möchte mich jetzt auf keine Zahl festlegen.
Herr Jung?
Ja, gut, Sie waren ja immer früher Journalist, darum werden Sie sich nicht wundern, wenn Sie sagen...
Können wir die Kommentierungen vielleicht reduzieren?
Das ist keine Kommentierung.
Aus Zeitgründen wäre ich tatsächlich dafür, wenn Sie eine Frage stellen, Herr Jung.
Ich würde nochmal... Frau Rehling, ein Spiel, die Ministerpräsidentin des Saarlands, die hat darauf verwiesen, dass diese Dreijahresangabe von wem jetzt auch immer in die Hände der AfD spielen könnte, weil in 3 Jahren ja wieder Bundestagswahl ist und damit Hinblick auf die Antimigrationspolitik der AfD ein Zeichen gesetzt werden könnte. Würden Sie das ausräumen wollen?
Ja, ich würde mich an solchen Spekulationen nicht beteiligen, weil sie möglicherweise genau zu dem beitragen, was Sie schildern.
Herr Steiner.
Ja, ich will nicht die Worte von Herrn Al-Jarrah oder von Herrn Merz an der Stelle in der Exegese sehen, aber Ihre eigenen eben. Sie haben gesagt, die große Zahl, die nicht integriert ist, wortwörtlich. Ich würde gerne wissen, was ist denn diese große Zahl, die nicht integriert ist? Kann man das konkret fassen? Und wenn ich darf, hängt die zweite Frage direkt dran an Frau Koch. Bei Entfallen der Aufenthaltsvoraussetzungen ist dann eine Rückkehr ins Herkunftsland nicht rechtlich zwingend?
Wie gesagt, ich werde jetzt keine Zahlenspiele betreiben, weil diese Zahlen auch fluide sind. Das ist auch am Ende eine Definitionssache. Ich verweise auf die Arbeitsmarktstatistiken, die Frage, wie viele von den Menschen Arbeit gefunden haben. Es gibt auch Integrationsstatistiken und so weiter. Also es ist schon eine signifikante Zahl.
Ja, also wie Sie ja wissen, ist auch das Entfallen von Voraussetzungen, also zum Beispiel eines Schutzstatus, eines entsprechenden Aufenthaltsstatus, immer eine Einzelfallprüfung. Also jeder Einzelfall wird genau angeschaut, genau geprüft. Es kann sich ja beispielsweise auch um noch gefährdete Minderheiten handeln und so weiter. Das wird alles berücksichtigt bei der Entscheidung. Und wer vollziehbar ausreisepflichtig ist, ist ausreisepflichtig.
Frau Lasserda.
Ja, Herr Cornelius, nochmal zum Zeitplan. Sie haben gesagt, er soll sehr human zugehen. Wie ist es dann mit der Freiwilligkeit? Wie lange sieht dieser Plan vor, dass auf die Freiwilligkeit gesetzt wird? Wie viel Zeitplan wird sich die Bundesregierung dafür lassen? Oder wird man da zwei-, dreigleisig fahren?
Der Beschluss ist oder die Verabredung ist, dass der Joint Plan of Action jetzt unterfüttert wird, ausgearbeitet wird. Die Bundeskanzler und der Präsident haben mir angekündigt, dass sich Delegationen jetzt bereits in den nächsten Tagen auf den Weg machen werden, um miteinander diese konkreten Fragen, die Sie stellen, auch zu besprechen. Und danach werden wir Ihnen das dann auch mitteilen.
Okay. Dann wechseln wir das Thema. Herr Skopin hatte das Stichwort NATO. Ist es das Richtige oder ist es das Weiße? Nee, das vor Ihnen wäre das Bessere. Ich sehe es bloß nicht. Weiß, alles klar.
Genau, Frage an Herrn Cornelius. Jetzt hat der US-Präsident gesagt, er zieht den Austritt aus der NATO ernsthaft in Erwägung wegen der ausbleibenden NATO-Hilfe im Iran. Wie ordnen Sie das ein? Ist das für Sie eine neue Lage?
Ich kenne diese Aussage nicht. Ich nehme sie nur gewissen Berichterstattungen, die das aus dem Hintergrund machen. Deswegen kann ich nicht wirklich beurteilen, ob es sich um eine belastbare Aussage handelt.
Hat er im Telegraph gesagt, also treffen Sie Vorbereitungen, verschärfen Sie
diese Vorbereitungen? Wir treffen keine Vorbereitungen. Ich glaube, auch dem amerikanischen Präsidenten ist die Bedeutung der NATO bewusst. Wir alle sehen die Situation im Iran und wir sind im engen Austausch mit dem amerikanischen Präsidenten, um auch seine Sicherheitsinteressen zu berücksichtigen.
Herr Busch.
Danke, Fabian Busch von gmx-und-web.de. Auch nochmal dazu, welche Folgen hat denn aus Ihrer Sicht, wenn der US-Präsident ständig an der NATO rüttelt oder Zweifel sät? Das hat er jetzt ja nicht zum ersten Mal gemacht. Welche Folgen hat das zum Beispiel für das Beistandsversprechen? Danke.
Ja, Sie sagen ja zu Recht, das hat er nicht das erste Mal gemacht. Und da es ein wiederkehrendes Phänomen ist, können Sie auch die Folgen in etwa selbst beurteilen. Ich habe hier von hier aus nicht die Aufgabe, die Worte des amerikanischen Präsidenten zu kommentieren. Ich möchte nur für die Bundesregierung feststellen, dass wir selbstverständlich ein NATO-Bündnis festhalten, dass die Grundlage eines starken NATO-Bündnisses auch die Beitragsbereitschaft der einzelnen Mitglieder ist. Dem kommt Deutschland nach. Wir appellieren an alle Mitglieder, dass sie dem nachkommen. Dass es also eine faire Lastenteilung gibt. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis für das Bündnisgebiet. Darauf haben wir in den letzten Tagen und Wochen wiederholt hingewiesen. Und ansonsten würden wir sehr auf eine Versachlichung der Debatte hinarbeiten wollen. Denn, wie gesagt, solche Aufregungsspiralen helfen nicht der NATO.
Herr Katzmus.
Es hat sich erledigt. Dankeschön.
Dann Herr Rinke.
Herr Cornelius, der US-Außenminister hat sich ja beklagt bei der mangelnden Hilfe für den Iran-Krieg nicht unbedingt, dass keine militärischen Mittel zur Verfügung gestellt werden, sondern hat explizit Überflugrechte und die Nutzung von amerikanischen Basen in Europa erwähnt. Er spielt da an auf Spanien, Italien, aber auch Frankreich mittlerweile. Würden Sie auch sagen, dass das Teil der NATO-Verpflichtung ist, dass die USA in der Lage sein müssen, die Basen, die sie hier in Europa haben, dann auch für ihre Zwecke nutzen zu können?
Die Frage, wie Basen in welchen Ländern genutzt werden, lässt sich auf nationale Entscheidungen zurückführen. Deswegen sind das Entscheidungen, die Italien, Spanien oder Frankreich fällen, die auch von dort kommentiert werden müssen. Die kann ich nicht kommentieren. Ich möchte nur generell darauf hinweisen, dass die Nutzungsrechte in allen NATO-Mitgliedstaaten vertraglich geregelt sind. Und ich denke auch, dass die jeweiligen Mitgliedstaaten sich vertragstreu verhalten.
Darf ich kurz nachfragen, gibt es in Deutschland ähnliche Überlegungen, dass es Einschränkungen gibt bei der Nutzung des Luftraums oder der Nutzung der Basen?
Auch Deutschland hat Nutzungsverträge für die amerikanischen Basen und Deutschland hält sich an die Rechtssubstanz dieser Verträge.
Weitere Fragen dazu? Herr Jung, auch dazu?
Ja, habe ich Sie richtig verstanden, Herr Cornelius, wenn der US-Präsident immer wieder, wie Sie gerade gesagt haben, das Ende der NATO andeutet, dann sollten wir das irgendwann ignorieren?
Das habe ich nicht gesagt.
Ja, aber Sie hatten ja darauf
also verwiesen, das ignorieren habe ich nicht gesagt.
Genau, darum habe ich ja versucht zu verstehen, ob Sie das meinten, weil er es ja immer wieder gesagt hat. Und dementsprechend wollte ich das wissen. Und Herr Müller, wie steht denn der Verteidigungsminister zu dem Ende der NATO? Nimmt er das ernst?
Also nochmal, die NATO ist nicht am Ende. Das ist jetzt auch eine Formulierung, die Sie uns hier in den Mund legen wollen. Deswegen nehme ich die nicht auf. Was ich gesagt habe, das ist die vorherige Formulierung. Ich habe gesagt, wir kennen Äußerungen dementsprechend und wir können auch ihre Wirkung auf die NATO abschätzen. Unser Ziel ist es, zu einer Versachlichung der Debatte beizutragen. Und die Bundesregierung tut übrigens auf der direkten Kommunikationsebene mit den USA sehr viel dafür, damit auch da die Chance besteht, zu einer Versachlichung zurückzuführen.
Ist das dazu? Achso, sorry.
Ich habe hier nichts Wesentliches zu ergänzen. Der Regierungssprecher hat sich ausführlich dazu geäußert. Und Bundesminister Pistorius hat in den ganzen Formaten der letzten, ich sage mal, 8 Wochen MSC-Treffen, VM-Treffen in Brüssel schon mehrfach und vielfach die Wichtigkeit der NATO unterstrichen. Und das ist ungebrochen.
Dann hatten Sie noch eine Frage, dann würde ich das Thema gern wieder wechseln.
Aysumbura, Financial Times. Sie haben gerade eben gesagt, dass...
Könnten Sie das Mikro ein bisschen zu sich ranziehen?
So? Mhm. Aysumbura, Financial Times, Sie haben gerade eben gesagt, dass Sie nicht bestätigen können, was die Kommentare des US-Präsidenten angeht, weil Sie von Berichterstattungen kommen. Aber Rubio hat ja dieselben Worte benutzt, vor allem was die NATO angeht. Deswegen nehmen Sie die Kommentare, was einen Austritt womöglich eine Konsequenz davon sein könnte, nicht ernst?
Da haben Sie mich jetzt missinterpretiert. Ich habe gesagt, dass wir die amerikanischen Äußerungen zur Kenntnis nehmen. Wir kommentieren aber auch keine Zeitungsberichterstattung oder Anrufe bei Redaktionen, die wir nicht authentisch selbst verifizieren können. Und wenn ich die Berichterstattung dennoch richtig verfolgt habe, hat der Außenminister sich zu den Stationierungsfragen und zur Nutzung von US-Basen geäußert.
Dann wechseln wir das Thema. Ich habe noch als größere Themen, die mir von mehreren genannt wurden, die Themen Cannabis und Israel auf der Liste. Würde es jetzt gerne aber so halten, dass die Kolleginnen und Kollegen, die frühzeitig da waren, ihre Themen angemeldet haben, weil sie dringlich sind, jetzt erstmal hintereinander mache. Das sind Fragen, wo sich vielleicht jeweils immer nur eine fragende Person dahinter verbirgt. Weil ich sage, um 14 Uhr müssen wir Schluss machen. Der Regierungssprecher hat einen Anschlusstermin und wir haben eine Besuchergruppe, die auch einen engen Zeitplan hat, deren Gesprächswunsch ich gerne nachkommen möchte. Das nur zum Erwartungsmanagement. Frau Dudin hat eine Frage. Oh, sorry, das ist es.
Ja, die geht an Frau Deschauer. Es geht um die Äußerung des Außenministers zum Sondertribunal Ukraine, wo Deutschland Mitglied des Verwaltungsrats werden will. Ich wollte gern wissen, was bringt das genau mit sich, finanziell, vielleicht inhaltliche Schwerpunkte. Und außerdem, in Deutschland gab es ja schon einige in den letzten Jahren Urteile nach dem Weltrechtsprinzip. Da ging es allerdings um Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Können diese Erfahrungen auch für das Sondertribunal genutzt werden, auch wenn es da um den Bestand der Aggression geht?
Zu Ihrer ersten Frage, den finanziellen Kostenrahmen, den kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen. Ich glaube, weil die Grundvoraussetzungen dafür noch nicht vorliegen. Es muss ja zunächst ein Gesamtrahmen gesteckt werden. Der Außenminister hat verdeutlicht, dass Deutschland insbesondere im Kontext des gestrigen Treffens des informellen RFABs, also der Außenminister und Außenminister der Europäischen Union, die dem 4. Jahrestag der Befreiung von Butscha gedacht haben, eine besondere Bedeutung zumisst, dass Russland für seine Verbrechen im Rahmen des Angriffskriegs zur Rechenschaft gezogen werden muss. Das war Thema des gestrigen Rates. Ich glaube, es gibt auch eine Erklärung dazu, die Sie noch mal nachlesen können. Deutschland hat auch deshalb in einem Schreiben vom 30.03., das war der Montag, seine Absicht erklärt, dem Sondertribunal für das Verbrechen der Aggression beizutreten. Die Aufarbeitung der russischen Gräueltaten ist ein Auftrag und die Aufarbeitung ist ein unverzichtbares Element, wenn man mit Blick auf die Zukunft für den Frieden blickt. Insbesondere wollen wir den Aufbau unterstützen und Ziel ist es dabei, Russland zur Verantwortung für die Kriegsverbrechen zu ziehen. Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass dieses Tribunal in der Vorbereitungsphase sein wird. Insofern kann ich jetzt noch nicht näher auf einzelne Aspekte, finanzielle Aspekte und konkrete deutsche Maßnahmen eingehen, aber das ist die grobe Zielrichtung.
Dann kam von Ihnen, Herr Fechner, das Stichwort Australien.
Genau, die Frage richtet sich an das BMWE. Es geht um die Beteiligung am australischen Nolans-Projekt. Können Sie ausführen, was Sie auch sich genau von dieser Beteiligung erhoffen?
Ja, Entschuldigung. Wir haben dazu auch eine Pressemitteilung rausgegeben, würde ich gerne zum einen darauf verweisen, aber natürlich sind stabile Rohstofflieferketten eine Frage der Wirtschaftssicherheit für Wirtschaft und Transformation auf jeden Fall systemrelevant. Und gerade deshalb ist es wichtig für uns im Rahmen des Rohstofffonds so viel wie möglich Projekte der Bundesregierung umzusetzen. Und mit diesem Nolan-Projekt setzen wir halt neben Kanada auch ein weiteres Projekt jetzt um. Und es soll die Rohstoffversorgung breiter aufstellen damit und vor allen Dingen für bestimmte Rohstoffe in dem Bereich Neodym und Praseodym. Die gehören zu dem Critical Raw Materials Act als kritisch eingestufte seltene Erden. Und hier sind wir vollkommen importabhängig und die sind dringend gebraucht für Offshore-Windanlagen und für Elektrofahrzeuge.
Können Sie denn schon beziffern, wie viel Kilogramm oder Tonnen pro Jahr Sie sich dort erhoffen und ob das Projekt die Abhängigkeit von China spürbar verringern kann?
Da würde ich Sie zum Ersten konkret auf die Pressemitteilung auch von Nolan verweisen. Da stehen die genauen Zahlen drin. Dieses Projekt ist ja auf langfristig angelegt. Wichtig ist natürlich, dass wir uns breiter aufstellen. Das ist ja auch Ziel des Rohstofffonds. Insofern ist das sicherlich ein gutes Projekt. Aber inwieweit wir uns davon unabhängig machen in Prozentzahlen, das kann ich hier nicht sagen. Das wäre auch unseriös.
Dann als Nächstes Herr Skopin. Bei Ihnen geht es auch um Australien, glaube ich.
Es geht auch um Australien, aber um was anderes. Frage an Herrn Müller. Der Minister ist ja über Ostern im Urlaub in Australien. Inwiefern kann er bei gleichzeitig zwei Kriegen, die uns so betreffen, verantworten, maximal, sage ich mal, weit weg zu sein?
Also der Bundesminister ist genau wie die Staatssekretäre ständig erreichbar, handlungs- und entscheidungsfähig. Das geht unabhängig davon, ob es Wochenende, Sonntag oder Urlaub ist und egal, wo es ist.
Und wie ist das Verfahren für den Ernstfall, ihn zurückzuholen? Es dauert ja sehr lang. Können Sie einschätzen, wie lange es dauert? Und sagen Sie was zum Verfahren?
Also Verfahren und Zeiten sagen wir überhaupt nichts, weil es die Sicherheit betrifft. Es gibt alles, ist alles geregelt. Es gibt erstens Vertretungsregelungen für Abwesenheiten, die ja normal sind, die ja in jedem Tätigkeitsfeld irgendwo durch sein können. Und dann gibt es natürlich auch für entsprechende Krisen entsprechende Regelungen, die die komplette Handlungsfähigkeit der Leitung BMVG sicherstellen.
Dann Herr Kubina mit einem neuen Thema. Wieder an diesem misslichen Mikro. Schauen wir mal.
Ich hoffe, es scheint am Mikro zu liegen. Also, Frage geht auch an den Herrn Oberst, allerdings zum Fallschirmjägerregiment Zweibrücken. Da war ja die Ankündigung, dass etwa bis Ostern die Sache weitgehend aufgeklärt sein würde. Jetzt haben wir fast Ostern. Wollte ich fragen, ob es einen neuen Stand gibt. Nach meiner Kenntnis 55 Beschuldigte, 11 Entlassungen, 8 Disziplinarverfahren. Können Sie uns Neuigkeiten dazu mitteilen?
Kann ich keine Neuigkeiten mitteilen. Soweit ich weiß, laufen die Verfahren weiter, sowohl bei uns, die Teile, die abgegrenzt intern laufen, disziplinar im Rahmen der Bundeswehr. Und ein Großteil, wir hatten ja auch kommuniziert, liegt bei den zivilen Strafverfolgungsbehörden. Und auch die nur sind auskunftsfähig und dürfen auch zum aktuellen Verfahren Auskunft geben. Parallel läuft ja noch im Heer selber der Aktionsplan Luftlandetruppe, also dieses Klima und die Kultur und der Umgang mit Verfehlungen und mit, ich sage mal, Werten stärken soll, und das läuft alles parallel.
Nachfrage? Nun gab es aber die Ankündigung, dass man in etwa bis Ostern die weitgehende Aufklärung geschafft hat. Gibt es jetzt eine neue Zielmarke? Und wenn nicht, woran hapert es? Also es war ja von vornherein klar, dass auch Strafverfolgungsbehörden befasst sind und nicht nur die Bundeswehr.
Mir ist eine Zielmarke von Ostern nicht bekannt. Also wir haben die jedenfalls von hier oben nicht kommuniziert. Und Strafverfolgung ist nun mal ein Prozess, der nicht terminierbar ist. Also dort sind Staatsanwälte und Strafverfolgungsbehörden beteiligt, und die brauchen sicherlich ihre Zeit für eine saubere Aufarbeitung. Und auch intern natürlich werden Vernehmungen durchgeführt und laufen die normalen Prozesse über die Disziplinaranwälte zum Beispiel. Dieser Prozess ist nicht vorhersagbar und nicht terminierbar. Es gibt sicherlich Zielmarken, die man einhalten möchte. Aber wenn eine Aufklärung, und wir wollen ja eine ganz saubere, intensive und konsequente Aufarbeitung durchführen, wenn die benötigt wird, die Zeit, dann brauchen wir die Zeit.
Frau Sittler hat eine Frage zur Konjunkturprognose.
Ja, nachdem die Aussichten ja schlechter sind als zuletzt, wurde heute trotzdem ausdrücklich vor kurzfristigem Aktionismus gewarnt. Und die Frage geht an die das Wirtschaftsministerium und das Finanzministerium. Wie reagieren Sie auf diesen Ratschlag, wenn gleichzeitig in der Bevölkerung wahrscheinlich die große Erwartung da ist, dass es beispielsweise einen Tankrabatt gibt, Pendlerpauschale, wie auch immer? Also der Rat der Wirtschaftsleute kontra die Erwartung in der Bevölkerung.
Also zum einen handelt es sich ja um eine unabhängige wissenschaftliche Analyse. Wir legen ja unsere Zahlen im BMWE Ende April vor, deswegen kann ich jetzt nicht so auf Details eingehen. Grundsätzlich zeigen die Zahlen natürlich, dass mit der andauernde Konflikt und die Sperrung der Straße von Hormuz dämpfende Wirkung auf die Konjunktur haben kann. Umso wichtiger ist, dass durch Strukturreform das Wachstumspotenzial gestärkt werden kann. Dazu hat sich die Ministerin ja in letzter Zeit auch geäußert. Es geht um verschiedene Reformprojekte, die in der Abstimmung innerhalb der Bundesregierung laufen, bei Steuern, bei Renten, bei Gesundheitssystem, auch im Strombereich. Da haben wir auch schon Fortschritte erzielt. Natürlich auch beim Bürokratieabbau, was für die Wirtschaft wichtig ist. Wir haben uns jetzt zum Ziel gesetzt, im Koalitionsvertrag 25% der Bürokratiekosten für die Wirtschaft zu senken. Hier sind wir auch mit verschiedenen Punkten auch schon dabei. Wasserstoffbeschleunigungsgesetz, Lieferkettengesetz, Vergaberecht oder auch unsere Praxischecks, die wir im Ministerium machen. Und zu den konkreten Maßnahmen, die Sie jetzt ansprechen, zum Thema Iran-Konflikt, Energieversorgung, Benzinpreis und Ähnliches, Da hat sich der Sprecher des Finanzministeriums ja vorhin schon geäußert dazu, dass wir da auch innerhalb der Gespräche, in Gesprächen sind innerhalb der Bundesregierung, ob es da noch weitere Schritte folgen werden. Aber derzeit haben wir auch erstmal vorgelegt.
Fürs BMF kann ich mich dem nur anschließen.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Frau Lacerda.
Zu welchem Thema darf ich?
Sie müssen sich für eins Ihrer Themen entscheiden. Und ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, ich kann nicht versprechen, ob wir beide noch schaffen.
Ja, ich hatte eigentlich drei, aber gut. Meine Frage an das Bundesministerium, Bundesjustizministerium. Und zwar, es geht um den Umgang der rechten Streamer mit Journalisten auf Demonstrationen. Es gibt zwar einen Schutzkodex, der von Reporter ohne Grenzen und der JU entworfen wurde. Aber aufgrund der Hass und Hetze durch die AfD ist der Umgang bei Journalisten, bei Demos alles andere als sicher. Meine Frage ist, ist es vorgesehen, dass es ein Gesetz gibt, das Journalisten besser von rechten Streamer schützt? Und meine Frage direkt an Frau Koch, eine der Forderungen ist eben die Ausweise, die Presseausweise, nur auf diese bundeseinheitliche zu einzuschränken. Ist es bei Ihnen im Haus ein Thema?
Also aus meiner Sicht, aus der Zuständigkeit des Justizministeriums, kann ich Ihnen dazu nichts mitteilen.
Ist nicht vorgesehen, so ein Gesetzentwurf dann?
Dazu kann ich in der Zeit nichts mitteilen.
Also ich muss in meiner Erinnerung nachwühlen und aus Vorverwendung weiß ich, dass das immer wieder ein Thema ist, Vereinheitlichung von Presseausweisen. Das müsste ich Ihnen konkret nachreichen. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob wir da zuständig sind oder vielleicht BKM. Mhm.
Um Sie zu beruhigen, Frau Lacerda, Ihr drittes Thema steht eben als größeres Thema noch auf meiner Liste. Das ist ja eins der Probleme, die wir mit der Zeit haben. Jetzt nehme ich noch Herrn Steinkohl, weil Sie brauchen zwingend den Regierungssprecher, der am 2 los muss für Ihre Frage.
Ach, ich wollte nur fragen, nachdem schon klar ist, dass der Bundesverteidigungsminister über Ostern Urlaub macht, wie verbringt der Kanzler denn die Ostertage?
In Frieden und mit der Familie.
Also in Deutschland dann?
Bundeskanzler ist in Deutschland, ja.
Dann wechseln wir erneut das Thema. Das Stichwort Cannabis habe ich noch auf der Liste, unter anderem genannt von Herrn Fechtner.
Genau, zur Cannabis-Evaluation. Frage an das BMG. Frau Wagen bezeichnet die Teillegalisierung von Cannabis als Fehler, Herr Dobrindt als vollkommenen Rohrkrepierer und Frau Prien als Bärendienst für die Suchtprävention von Kindern und Jugendlichen. Das klingt ja ziemlich deutlich jetzt. Warum schaffen Sie das Gesetz nicht einfach ab?
An wen richtet sich die Frage?
Ans Gesundheit? An das BMG. An mich erstmal. Ich kann natürlich für das BMG sprechen. Es gibt natürlich auch einen Koalitionspartner, den man davon auch überzeugen muss. Aber
Die Ergebnisse sind aus unserer Sicht einfach klar. Und das ist heute zum Ausdruck gebracht worden. Und auf dieser Basis werden jetzt Gespräche geführt.
Welche Optionen sehen Sie denn, wo Sie nachsteuern könnten?
Naja, also wie geäußert, ich kann jetzt auch nur fürs BMG sprechen. Die Frühinterventionen sind sehr stark zurückgegangen. Der THC-Gehalt ist massiv gestiegen und die Importe von Medizinalcannabis haben sich seit 2023 mehr als versechsfacht. Das heißt, da sind die Grenzen zwischen Medizinalcannabis und Konsumcannabis verschwommen. Das ist Fakt und auf dieser Basis müssen die Gespräche geführt werden.
Herr Steinkohl.
Herr Cornelius, sieht denn der Bundeskanzler ähnlich wie die genannten Mitglieder seines Kabinetts auch Änderungsbedarf, Reformbedarf bei diesem Gesetz?
Der Bundeskanzler hat sich mit dem Innenminister über die Lage ausgetauscht und ich glaube, der Innenminister hat dazu heute alles Nötige gesagt.
Frau Seyram, ist Ihre Frage dazu noch aktuell oder hat sich erledigt? Erledigt. Dann Herr Kubina.
Auch ans BMG in dem Zusammenhang die Frage, Stichwort Prävention. Das Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit, ich habe noch das alte Kürzel im Kopf gehabt, war ja eigentlich damit beauftragt worden, auch Präventionsmaßnahmen auszuweiten, den Schutz eben vor Cannabismissbrauch auszubauen. Inwieweit ist das denn gediehen? Mir sind auch Äußerungen der Ministerin erinnerlich, dass da noch Luft nach oben ist, also Stand der Dinge in Sachen Prävention.
Aber grundsätzlich oder jetzt in Bezug auf Cannabis?
In Bezug auf Cannabis.
Okay, ja, es gab ja eine Kampagne in der letzten Legislaturperiode, um über das Gesetz zu informieren. Aber ich sage mal, die Entwicklung, wie wir sie jetzt sehen, lassen ja ein bisschen an dem Erfolg der Kampagne zweifeln. Von daher müssen wir das uns genau anschauen. Das BIOC hat da auch Informationen natürlich zur Verfügung gestellt. Aber im Grundsatz sind natürlich die gesetzlichen Rahmenbedingungen deutlich aufgeweicht worden. Und Cannabis aus Sicht des BMGs und auch aus Sicht der anderen Ressorts halt schlichtweg kein Genussmittel, das in dieser Form und in diesen Mengen konsumiert werden sollte.
Herr Jung?
Ich verstehe noch nicht ganz, was das Problem ist, wenn die Teillegalisierung jetzt nicht zu mehr Konsum führt.
Also Sie sehen, Frühinterventionen gehen zurück, das heißt Präventionsangebote gehen zurück. Vor allem Kinder und Jugendliche haben oder werden nicht mehr dazu verpflichtet, Frühinterventionsmaßnahmen dann durchzuführen. Wir sehen einen massiven Anstieg durch Importe bei Medizinalcannabis. Also die Evaluation kommt ja auch zu dem Schluss, dass Deutschland inzwischen der größte legal kommerzielle Cannabismarkt Europas ist. Und das sind natürlich alles Entwicklungen, die so nicht gewünscht waren.
Ja, aber am Ende geht es ja um den Konsum und der nimmt ja nicht zu. Und darum die Frage nach der Logik. Und gibt es unter den Mitgliedern der Bundesregierung welche, die Cannabis privat anbauen? Das bezieht sich auf die Frage oder auf die vorherige Bundesregierung, wo es ja Mitglieder gab. Können Sie uns das vielleicht nachreichen? Außer Herr Cornelius weiß das.
Weiß ich nicht.
Und ich schaue mal auch in die Runde und sehe jetzt niemanden, der sich meldet.
Bei mir im Garten ist nichts.
Weitere Fragen zu dem Thema habe ich nicht. Herr Cornelius muss gleich los. Jetzt schaue ich noch mal. Ich hätte jetzt noch die Themen Israel, dann was zum ÖPNV und was ans Bauministerium. Das würden wir im Zweifel ohne den Regierungssprecher schaffen. Beim Thema. Ja, Israel machen wir noch, genau. Herr Fechtner.
So, ich würde noch mal bei meiner Frage vom Montag nachhaken, und zwar in Bezug auf die Todesstrafe. Da wollten Sie sich ja noch nicht äußern bzw. nicht spekulieren. Wie sieht es denn jetzt aus, nachdem das Gesetz beschlossen wurde?
Herr Fechtner, wir haben uns ja gestern geäußert öffentlich und die kann ich Ihnen gerne noch mal vorlesen, die Äußerung. Daran hat sich nichts geändert.
Was denken Sie denn, woran es jetzt liegt, dass Ihre Bedenken, die Deutschland und auch Partnerländer ja lautstark geäußert haben, in Israel ignoriert wurden?
Ich kann nicht bestätigen, dass alle Bedenken, die in Deutschland geäußert werden, alle Wünsche für eine neue Weltordnung sofort umgesetzt werden weltweit. Insofern bedauern wir das.
Frau Lacerda?
Ja, zum selben Thema, Herr Cornelius. Deutschland und Israel sind enge Partner. Jetzt, wo die israelische Regierung, wo dieses Gesetz passiert ist im Parlament, wie ist es dann einzuordnen, wo diese Regierung eben eine wichtige Säule des Rechtsstaates eben abgegeben hat. Wie ordnet dann die Bundesregierung das Verhältnis der beiden Länder nach dieser Situation, wie sie sich gestern ereignet hatte?
Wir haben ja gesagt, dass wir diese Entscheidung bedauern. Das ist eine Entscheidung der Knesset und dass wir sie nicht gutheißen. Dass wir uns auch in diesem Urteil mit unseren EU-Partnern einig sind. Die Außenminister, unter anderem Deutschlands, aber noch viele andere Staaten, haben sich in einer gemeinsamen Erklärung auch dazu positioniert. Und diese große Sorge, die bringen wir auch in unseren Gesprächen mit der israelischen Regierung zum Ausdruck.
Und haben Sie die Hoffnung, dass diese große Sorge dann zu einer Veränderung, also ist denn die politische Relevanz von Deutschland dann so, dass Sie glauben, dass diese Entscheidung geändert werden kann? Wie optimistisch sind Sie
da? Wir drücken das aus. Ich habe keine Quantifizierung in Hoffnungen, Wünschen und sonstigen soften Bestandteilen des zwischenstaatlichen Vorgehens. Es ist unsere Position, politische Position, und die können wir für uns vertreten.
Herr Rinke?
Ja, direkte Nachfrage dazu, Herr Cornelius. Gehen Sie davon aus, dass das oberste Gericht in Israel diese Entscheidung kippen wird?
Ich kann mir vorstellen, dass es eine rechtliche Überprüfung gibt, aber ich gebe jetzt keine Kommentare von hier aus, was im innerisraelischen Prozess unsere Erwartungen angeht. Wir haben unsere Position klar gemacht. Wenn sie einen Einfluss hat auf die Urteilsfindung, auch vor Gericht, dann kann mir das recht sein.
Herr Ayash?
Seit über 2 Monaten, die Regierung Benjamin Netanyahu, der Al-Aqsa-Moschee und Grabenskirche in Jerusalem schränkt die Religionsfreiheit von Muslime und Christen in Jerusalem ein. Die Bundesregierung schweigt bis jetzt. Warum denn?
Ich glaube, dass wir uns hierzu in Vergangenheit schon ausgetauscht haben, Herr Ayash. Ihre Anmerkungen, ich habe jetzt auch keine Fragestellung erkennen können, aber Ihre Anmerkung war jetzt nicht so präzise, auf was Sie genau hinaus möchten. Aber ich kann sagen, dass natürlich die Bundesregierung der Ausübung der Religionsfreiheit eine große Rolle beimisst. Und es ist natürlich auch in diesem sehr speziellen Kontext immer wieder in bilateralen Gesprächen unterstreicht. Und ich glaube, wenn ich das einkreisen kann, geht es vermutlich um den möglichen Besuch der Grabeskirche vor einigen Tagen. Da haben wir, glaube ich, auch im internen Kontakt unsere Position gegenüber der israelischen Regierung sehr klar gemacht. Und meiner Kenntnis nach ist dies wieder ermöglicht worden. Insofern eine Verwehrung des Zugangs zu den heiligen Städten ist etwas, was unserer Ansicht die ohnehin angespannte Lage vor Ort anzuheizen droht. Umso wichtiger ist es, dass es dazu eine Einigung gegeben zu haben scheint. Das ist der Kenntnisstand.
Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner Partnern, der Junge Naiv Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür, und jetzt geht's weiter.
Und Herr Jung.
Frau Descher, eine völkerrechtliche Frage zu der Todesstrafe, da diese ja de facto nur für Palästinenser gelten wird, kommen ja die völkerrechtlichen Punkte Verfolgung, unmenschliche Handlungen und Apartheid ins Spiel. Die Bundesregierung ist dem römischen Statut verpflichtet. Folgen daraus jetzt Verpflichtungen für Deutschland?
Herr Jung, Sie haben, glaube ich, wahrgenommen, dass wir auch zur Kenntnis nehmen, dass möglicherweise gerichtliche Überprüfungen der Einsetzungen der Entscheidung, die jetzt getroffen wurde, erst vonstatten gehen, dass wir unsere öffentliche Ablehnung in internen Gesprächen wie auch öffentlich geäußert haben. Insofern ist das der Stand der Dinge. Wir lehnen die Todesstrafe unter allen Umständen ab, und in eine weitere Exegese gehe ich jetzt nicht mehr ein.
Die macht ja niemand eine Exegese, sondern ich möchte die völkerrechtlichen Verpflichtungen in Deutschland ansprechen. Und sehen Sie diese, haben Sie diese qua römischen Statut?
Die Position der Bundesregierung ist klar, Herr Jung, wir haben sie geäußert, ich bleibe dabei.
Ich habe jetzt auf der Liste noch Herrn Kubina mit einem Thema ans Bauministerium. Das hat sich erledigt, dann sind wir am Ende der heutigen Veranstaltung. Eine Nachrichtung.
An Herrn Kubina die Frage zu den Fallschirmjägern. Ich habe noch mal nachgehakt. Ich kann noch mitgeben, also dass die Aufarbeitung, wie ich sie beschrieben habe, über die Zivilstrafverfolgungsbehörden und militärisch läuft genauso, wie ich es skizziert habe. Der Inspekteur Heer war gestern erst beim Fallschirmjägerregiment 26, hat sich mit den Kommandeuren ausgetauscht zum aktuellen Stand dieser Aufarbeitung und wird noch im April alle Kommandeure der Fallschirmjägertruppe zusammenholen, und dann mit diesen den aktuellen Stand und das weitere Vorgehen besprechen.
Dann sind wir am Ende der heutigen Veranstaltung. Danke fürs Kommen. Schöne Ostern wünsche ich schon mal. Tschüss.